Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich, meiner, mir, mich. Ja, also es geht ja um mich, oder? Ich stelle mich kurz vor. Ich heiße Roland Könke, das wurde ja schon gesagt. Ich wohne im Moment in Hermeskeil, das ist kurz vor Trier. Bin verheiratet, fast 20 Jahre. Wir haben 4 Kinder und ja, ich bin Maschinenbauingenieur vom Beruf. Was sagt man noch, wenn man sich vorstellt, was ich habe, was ich bin? Irgendwie definieren wir uns alle über das, was wir können und haben und irgendeinen Namen oder bei wem wir wohnen oder so weiter. Es geht eigentlich oftmals nur um uns eigentlich. Interessant ist ja, dass ich loswerde, was ich bin, aber was die anderen machen, das interessiert mich kaum. Und ich habe festgestellt, also dass das ein großes Thema bei mir ist oder bei uns Menschen allgemein. Ich hatte, als ich 18 geworden bin, haben mir meine Eltern einen VW Jetta gekauft, noch so dieses Einsam-Modell da, Baujahr 75, glaube ich, war das. Und bin ich immer zur Schule gefahren, musste so 40 Kilometer zur Schule fahren. Und irgendwann war das Ding so alt, dann habe ich mir ein anderes Auto gekauft. Und da habe ich das meiner Schwester geschenkt. Und ich musste dann irgendwie mal nach Berlin fahren und sagte sie, mein Auto, irgendwas war da. Und sie sagte, du kannst ja meinen Wagen nehmen. Ich sage, okay. Sagte sie, willst du wirklich mit dem Auto so weit fahren? Dann habe ich gesagt, wieso? Ich bin doch bei mir. Dann habe ich gedacht, ui. Später habe ich erst gedacht, ich bin ja ganz schön stolz eigentlich, oder? Ich bin doch bei mir. Also wenn ich da bin, ist doch alles in Ordnung, oder? Ich möchte am Anfang über 4 menschliche Lügen reden, die wir uns so einbilden. Wenn wir uns fragen, wer bin ich eigentlich? Also ich sage einfach mal du. Wenn dich jemand fragt, wer bist du? Was antwortest du dann? Natürlich mit Name. Also ich sage euch einfach mal, meine Urgroßmutter, die hieß mit Nachnamen von Humboldt. Heute fragte meine Schwester im WhatsApp in der Gruppe, von wem stammen wir eigentlich ab? Von dem Alexander von Humboldt oder von seinem Bruder? Ich kann mir davon nichts mehr kaufen. Ob ich nun von dem einen oder von anderen abstamme oder gar nicht von denen. Meine Urgroßeltern haben das verkauft, das konnte man verkaufen und damit war die Sache zu Ende. Ende Gelände. Andere definieren sich über ihren Beruf. Ich bin Kfz-Mechaniker, ich bin Bäcker, ich bin, weiß nicht, bei der Bahn oder sowas. Andere definieren sich, ich bin Sohn von. Also wenn hier jemand wäre, der Sohn vom Bürgermeister, der Tochter vom Bürgermeister, wäre natürlich bekannt, oder? Oder von dem Bundespräsidenten oder so jemand. Oder ich bin Nachbar von. Gibt es auch Leute, die definieren sich so, oder? Ich bin Nachbar von Frau so, sowieso. Und andere definieren sich wiederum es geht darum, was habe ich? Ich bin der mit der Ducati da um die Ecke. Also es ist ein Motorrad, für die es nicht wissen. Oder ich bin der mit dem Haus da, dieses gelbe, schicke Häuschen da um die Ecke, diese 500 Quadratmeter Villa. Oder ich bin der mit dem Apfelphone, oder wie heißt das dann? Wo so ein schöner Apfel drauf ist, so angebissener sogar. Wir definieren uns oftmals über Sachen, die wir haben. Andere definieren sich über Sachen, die sie können. Ich kann Klavier spielen oder ich kann so gut kochen. Andere sind zufrieden, wenn sie gehen können. Und andere verdienen ihr Geld mit viel Reden, oder? Früher hießen das Quatschtanten, heute heißen das Influencer oder so heißen die heute, die sehr viel reden können. Also wir definieren uns über entweder ich bin, ich habe, ich kann oder ich weiß, was ich weiß. Also ich habe in der Schule Integrale rechnen können, hilft mir das heute noch? Im Moment brauche ich keine Integrale mehr. Vielleicht über deine Fremdsprachen, die du sprechen kannst. Ich kenne jemanden, der kann 12 Sprachen sprechen, gewaltig. Andere definieren sich darüber, dass sie Geschichte kennen hier die Jahreszahl, was da genau passiert ist, in welchem Land und so weiter. Andere haben sogar einen Doktortitel in der Chemie oder so, definieren sich über ihr Wissen, über was sie gelernt haben. Ist das wirklich das, was uns ausmacht? Ich bin, Ich habe, ich kann und ich weiß, dann würde sich ja alles nur um mich drehen. Ich, meine, mir, mich. Und die Frage ist, wie wichtig bin ich eigentlich? Also vielleicht seid ihr alle schon mal geflogen und wenn jetzt das Flugzeug abhebt da über Frankfurt oder hier über Stuttgart oder so, dann wird das alles so klein da unten, oder? Plötzlich sieht man die Menschen nicht mehr, da sieht man auch die Autos, irgendwann verschwinden die Autos, da sieht man nur noch Straßen oder größere Orte, aber viel mehr sieht man da oben nicht mehr. Und das ist die Frage, was ist denn eigentlich noch der Einzelne da unten? Wie wichtig bin ich denn eigentlich? Wie wichtig bin ich eigentlich in 100 Jahren noch? Wer wird eigentlich in 100 Jahren noch an mich denken? Was wird auf meinem Grabstein stehen? I was here. Roland oder sowas, oder? Steht da überhaupt noch was drauf in 100 Jahren? Da kommt das Ding doch längst in den Schredder, oder? Der Grabstein. Wer bin ich noch in 100 Jahren? Ist eigentlich völlig egal. Ich bin ja sowieso nicht mehr da, oder? Sonst müsste ich mir jetzt noch ein Denkmal setzen. Das, was ich habe, zählt das in 100 Jahren noch? Also was ich bin, mein Beruf, in 100 Jahren war es eigentlich egal, was ich gewesen bin auf der Erde. Aber das, was ich habe, zählt das dann noch? Ich habe mal so ein iPhone gekriegt, 5er iPhone, ich war ganz stolz, iPhone mit so einem Äpfelchen hinten drauf, wenn man telefoniert, da zeigt man das gerne so ein bisschen um die Ecke, oder? Und dann irgendwann gab es so ein Upgrade und Update und ich weiß nicht, wie das alles heißt, und jetzt irgendwann wollte ich zur Bank und wollte so meinen TAN-Code darüber kriegen, also diesen, wenn man was bezahlen will, sagst du, was habe ich denn für ein Handy? iPhone 5, nee, geht nicht, zu alt, gibt es keine Updates mehr dafür. Es hat noch gut funktioniert, aber es war nicht mehr, konnte ich nicht mehr gebrauchen. Wenn ich mit meinem Auto gegen die Wand fahre, dann ist der teuerste Ferrari kaputt. Kann ich nicht mehr gebrauchen. Nun, wir können uns über ein tolles Haus definieren. Wenn dein Haus 30 Jahre alt ist, dann ist es im Moment fast nichts mehr wert, sobald das neue Gesetz kommt, dass du dein Haus auf den neuesten Stand, was Wärme, Dämmung und Heizung angeht, renovieren musst. Da gehen locker mal 150.000 Euro drauf. Und wer kauft denn noch so ein Haus, was nicht Wärmepumpe hat und was keine 50 cm Isolierung außen drauf hat? Es geht alles, verfällt alles, was wir haben. Vielleicht kommt auch noch einer, der interessiert ist, was ich da drin habe, steigt nachts ins Fenster ein und nimmt das alles weg. Und mit einem Mal ist das, wo ich mich rüber definiert habe, nicht mehr da. Ich bin, ich habe, aber ich kann ja. Ich kann ja noch was, oder? Klavier spielen. Ich habe über 20 Jahre in Südamerika gewohnt und ich habe vorher 8 Jahre Orgelunterricht gehabt. Als Kind habe ich das, so eine schöne Orgel. Ich konnte aussuchen zwischen Klavier und Orgel und die Orgel hatte schöne bunte Knöpfchen, da habe ich die Orgel genommen. Und jetzt habe ich dann 20 Jahre nichts mehr gemacht da drüben. Und als ich zurückkam, merkte ich, ich kann noch die Einleitung von Für Elise spielen. Das war's. Verlernt. Kochen. Was ist mit Kochen? Du kannst gut kochen? Würde ich gerne mal vorbeikommen. Ich esse gerne. Aber was ist mit deinem Thermomix, wenn der Strom ausfällt? Wenn das Internet nicht mehr geht, kannst du noch nicht mal das Internet anschließen. Und dann? Kannst du noch auf Holz kochen? Kannst du das noch? Wenn du sagst, ich definiere mich über Gehen, Rennen, Sport oder so, irgendwann kommt der Ichas und meldet sich oder die Bandscheiben oder irgendwelche anderen Sachen. Dein Reden hört irgendwann auf, kriegst einen Schlaganfall, Demenz oder wie auch immer. Wir wollen nicht das Schlechteste hoffen, aber es kann jeden Tag zu Ende sein. Wer sind wir denn noch? Das, was wir wissen, mein Integral, das brauche ich heute nicht mehr. Das kann heute dieses Chat-GPT oder sowas heißt das, oder? Da gibt man das ein und da kommt das Ergebnis raus. Man braucht ja heute keine Deutsch-Hausaufgaben mehr machen. Das sage ich denen zwar den Kindern nicht, aber das braucht ihr nicht mehr. Müsst ihr nur eingeben, schreibt mir einen Aufsatz über die schönsten Blumen von Deutschland und dann kommt das alles da runter. Wie viele Seiten willst du haben? Wie viele Worte soll es sein? Brauchst du alles nicht mehr, oder? Sprachen lernen. Wer lernt denn heute noch Sprachen? Also Google kann das ja noch viel besser als ich, oder? Das ist ja fantastisch. Ich war in Südamerika, habe gepredigt und da ist ein Deutscher mitgeflogen, der konnte kein Spanisch. Und dann haben die einfach im dritten Weltland an ihr Mikrofon, den Computer angeschlossen, Beamer. Und dann hat der, was ich auf Spanisch gesagt habe, da Deutsch rangeschrieben. Wahnsinn, in Echtzeit. Das musste keiner übersetzen, das hat der Computer selbst gemacht, im dritten Weltland. Wer lernt denn heute noch Sprachen, oder? Vielleicht kennst du die Geschichte auswendig, definierst dich darüber. Was hilft denn Geschichte, wenn Krieg kommt? Das sehen wir im Moment, oder? Wer hat denn da noch eine Lösung? Hilft mir dann die Geschichte? Und was früher einmal wahr war, das ist inzwischen falsch, oder? Zuerst hatte der Irak Atomwaffen, auf einmal hat er keine mehr. Frieden schaffen ohne Waffen? Diese farbige Partei, die hat inzwischen sind die, die meisten Waffen rüberschicken wollen, oder? Alles wird auf einmal anders. Früher war Homosexualität strafbar, jetzt ist man homophob, wenn man nur darüber spricht oder darüber nachdenkt. Alles verändert sich, genauso die Geschichte verändert sich. Und was ist dann mit mir? Wer bin ich eigentlich? Worüber definiere ich mich? Was ist denn eigentlich mein Wert? Wir würden eigentlich alle gerne ewig leben, oder? Zumindest gesund sterben. Wir würden alle gerne allwissend sein, oder? Ich würde gerne so ein Interface haben und meinen Computer, hier meinen Kopf an das Internet anschließen und dann ein bisschen absaugen. Das wäre doch gewaltig, oder? Wir wären auch gerne allmächtig, dass wir was sagen und alle hören auf uns. Manchmal werden wir auch gerne allgegenwärtig. Ich würde gerne durch die ganze Welt reisen und mir alles angucken. Vor allen Dingen wäre ich gerne selbstgenügsam. Ich würde gerne zufrieden sein mit dem, was ich tue, mit meiner Familie, mit meiner Arbeit, mit meinem Leben an sich. Ich würde einfach gerne zufrieden sein. Und eigentlich muss ich sagen, es dreht sich alles um mich. Aber was bleibt? Ich wiederhole es nochmal, was bleibt in 100 Jahren? Und ich muss feststellen, ich bin begrenzt. Ich bin eigentlich kerngesund, dachte ich zumindest bis vor 14 Tagen. Meine Frau sagte, du musst mal zum Arzt gehen. Wir sind jetzt hier seit über 2 Jahren wieder in Europa. Geh doch mal zum Arzt. Ich sage, was soll ich denn da? Der will ja nur Geld, oder? Da habe ich jetzt neulich so einen Spruch gelesen, ich weiß nicht, ob er mir einfällt. Was bringt den Doktor um sein Brot? Das kommt von Eugen Roth, kennt ihr das? Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Also wenn ich gesund bin, dann verdient er kein Brot und wenn ich tot bin, dann verdient er auch kein Brot mehr. Also was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum lässt der Arzt auf das Erlebe uns zwischen beiden in der Schwebe. Oder nicht gesund und nicht tot, dann gehen wir immer zum Arzt. Und ich war also zum Arzt gegangen und ich dachte, ich wäre fit. Und jetzt hat er mir gleich 6 Überweisungen ausgestellt. Ich habe 2 Leistenbrüche, ich habe einen Nabelbruch und was alles noch dazu kommt. Ich wusste das gar nicht alles. Und ich merke, aha, irgendwann ist die Kiste hier zu Ende. Wir sind begrenzt. Wir haben einen Anfang und wir haben auch irgendwann ein Ende. Wir sind zerbrechlich, wir sind schwach und eigentlich müssen wir sagen, wir sind nichts. Nichts. Oder? Eine kleine Zecke könnte unserem Leben ein Ende machen. Ein so ein kleines Viech. Und alles wäre Schluss. Wir sind abhängig von anderen Menschen, von Ärzten, von denen, die uns Geld auszahlen, oder vielleicht vom Schicksal, sagen einige. Und die Bibel sagt, wir sind abhängig von Gott. Ich möchte jetzt 5 Eigenschaften Gottes zeigen. Wie ist denn Gott eigentlich? Und ich lese einfach ein paar Stellen vor aus der Bibel. Die Bibel sagt, dass Gott ewig ist. In 1. Mose 1 steht, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Moment, da steht, am Anfang schuf Gott. Am Anfang von was? Was gab es denn vorher noch nicht? Ja, es gab kein Leben. Es gab auch keine Materie. Gott schuf die Himmel und die Erde, steht da. Und es gab also noch gar nichts. Es gab kein Universum. Aber am Anfang gab es schon etwas. Es gab nämlich Gott, der war am Anfang schon da. Das finde ich sehr spannend. Die Menschen denken, dass alles durch eine Evolution entstanden ist. Inzwischen wird das verworfen. In Deutschland noch nicht so ganz, aber in anderen Ländern ist Evolutionstheorie schon verboten zu lehren. In den USA ist jetzt ein Trend, also das heißt dann Intelligent Design, also es gibt ein intelligentes Design dahinter. Das heißt, irgendwie ist das entstanden, man weiß nicht wie, irgendeine Intelligenz steckt dahinter, weil es kommt, von nichts kommt ja nichts. Also wo soll denn was, Explosionen herkommen, da muss ja was explodieren. Also wenn es irgendwelche Gase waren, wo kommen denn die Gase her? Naja, die kommen aus der Intelligenz. Also irgendwann ist dann irgendwie, glaube ich, bei jedem kommen wir dann an die Grenze irgendwann. Und dann sagen die Wissenschaftler, okay, dann gibt es eine Intelligenz dahinter, die kommt irgendwo her, ein Design. Die Bibel sagt, dass es einen Schöpfer gibt, der das Ganze gemacht hat. Wenn Gott schon vor dem Anfang war, von Materie, von Zeit und von Leben, wie lange gibt es denn Gott schon? Ewig, sagt die Bibel. Ich habe geguckt im Internet, was heißt denn Zeit eigentlich? Und das Internet sagt, also die Zeit, oder der Duden glaubt, das war das, glaube ich, die Zeit beschreibt die Abfolge und Dauer von Ereignissen. Also wie lange was braucht, irgendwas muss sich bewegen, irgendwas muss passieren und der Abschnitt, das ist dann die Zeit. Aber vor der Schöpfung gab es gar keine Zeit, weil es gab keine Bewegung. Es gab hier keine Materie, dann gab es auch keine Zeit. Aber wann wurde denn Gott geboren? Was hat eigentlich Gott die ganze Zeit gemacht? In Psalm 90, Vers 22 steht, ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Von Ewigkeit bis Ewigkeit. Das ist ja unendlich lange. Also, irgendwann hat die Erde mal ihre Form gefunden und davor gab es schon Gott und davor gab es Gott und davor und 100 Jahre zurück und Millionen und Milliarden, da gab es immer schon Gott. Gewaltiger Gedanke, oder? Und ich denke, ich bin wichtig. Mich gibt es ja auch schon seit über 50 Jahren. Und ich dachte, ich wäre wichtig. Aber da ist jemand, der gibt es schon immer. Alle Ewigkeit. Jesaja 40, Vers 28 sagt die Bibel, weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Weißt du das nicht, sagt die Bibel? Kannst du das nicht sehen? Der das alles gemacht hat, der ist schon immer da. Aber wer bin ich dann in diesem Zeitstrahl Gottes? Eigentlich nichts, oder? Was sind denn 70 Jahre verglichen mit 1000 Jahren, mit einer Million Jahre, mit 10 Millionen, mit einer Trilliarden Jahre? Gibt es so eine Zahl, die heißt irgendwie so Google oder so, ein Google, das sind, ich weiß nicht, wie viel, kannst du mal im Internet gucken, wie viele Zahlen das sind, wie viele Nullen, ich glaube 1000 Nullen oder sowas. Also, wer bin ich dann eigentlich noch? Gott ist ewig, sagt die Bibel. Dann ist Gott noch allgegenwärtig. Also ich würde schon gerne ein bisschen länger leben als 70 Jahre, deshalb gehe ich ja zum Arzt irgendwie und nehme Medizin und irgendwelche Kapseln und Pillen und so und versuche irgendwie das Ganze noch ein bisschen rauszuzögern, dass ich noch vielleicht auf die 90 komme und dann versuche noch 95 und 98, vielleicht schaffe ich es ja bis zu 100, oder? Aber viel mehr schaffen wir nicht. Aber Gott ist ewig. Und Gott ist allgegenwärtig. Wo war denn Gott, bevor das Universum existierte? Schon mal gefragt? Wenn es gar kein Universum gibt, ich habe noch geguckt, wie groß ist denn das Universum eigentlich? Das ist ja schon richtig groß, oder? Das ist ja schon sehr, sehr groß. Aber was ist denn am Ende? Kommt an der Wand? Da muss man immer noch weiterfliegen können, oder? Da muss es ja irgendwie noch weitergehen. Braucht Gott eigentlich einen Ort, wenn es vorher gar keinen Ort gab? Er braucht gar keinen Ort, um irgendwo zu sein. Kann Gott sehr schnell reisen? Mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn? Oder mit 350 mit dem ICE? Oder mit Hyperschallrakete? Oder Lichtgeschwindigkeit? Oder noch mehr? Die Bibel sagt in Jeremia 23, Vers 23, Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Und die Antwort ist eigentlich, beides gleichzeitig. Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht? Niemand kann sich vor ihm verbergen, spricht der Herr. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, da oben gleichzeitig und unten und überall? Überall ist Gott. Gewaltig, oder? Das kann man sich gar nicht vorstellen, überall gleichzeitig zu sein. Heute ist es ja Mode, sich so täglich so ein Foto zu machen mit zwei Kameras, oder? In die Richtung und in die Richtung. Wie heißt das Programm? Im Computer, Handy da, hatte keine Handyspezialisten. Da macht man immer so ein Snapchat oder wie heißt das da, oder? Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Dann macht man so mit zwei Kameras und dann weiß der andere gleich, wo man ist. Aber es sind nur zwei Bilder. Aber toll wäre ja, überall gleichzeitig zu sein. Und Psalm 139, Vers 7 sagt der Psalmist, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und die Antwort ist, ich kann gar nicht fliehen vor Gott. Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mich im Totenreich, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her, also richtig im Dunkeln einschließen irgendwo. Auch Finsternis würde nicht verfinstern vor dir und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Egal wo wir hingehen, ob hoch im Himmel mit einer Rakete oder tief in die Erde runter, egal wo am Ende des Meeres, überall ist Gott da und sieht uns. Und wenn wir das Licht ausmachen, auch da ist Gott da. Können wir uns vor Gott verstecken? Wir können es nicht. Auf der einen Seite hilft mir der Gedanke, Gott ist immer da. Auf der anderen Seite erschreckt er mich, oder? Ich kann nicht mal unter der Bettdecke allein sein oder die Badetür zuschließen und dann sieht mich keiner. Es ist immer noch einer da. Gott ist allgegenwärtig. Aber Gott ist nicht nur ewig und allgegenwärtig, er ist auch selbstgenügsam. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, das steht in 1. Timotheus 6, Vers 15. Da steht, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren. Das Wort, was hier selig übersetzt wird, das kann man übersetzen mit glücklich, zufrieden, selbstgenügsam. Der selbstgenügsame oder glückliche, alleinige Machthaber. Was bedeutet das denn? Als es noch keine Sonne gab, wie hat Gott sich dann gewärmt? Wie hat er sich gewärmt? Ich habe gelesen, das Weltall, wisst ihr, was für eine Temperatur hat da draußen? Hat einer eine Idee? Minus 270 Grad. Stell dir mal vor, ohne Sonne, ohne Sterne, wie kalt. Und Gott ist ewig. Gott hat existiert, bevor die Sonne da war. Muss Gott sich wärmen? Nein, er braucht keine Heizung. Was hat denn Gott gegessen, als es noch kein Essen gab? Was hat er denn diese Millionen Jahre da in der Ewigkeit gegessen? Er brauchte nichts essen. Er ist selbstgenügsam, ist zufrieden mit sich selbst. War Gott eigentlich einsam? Stell dir mal vor, du lebst 1000 Jahre alleine. Gott braucht nicht einsam sein. Er braucht niemand, um sich mit ihm zu unterhalten. Er ist in sich selbst zufrieden. Hat Gott den Menschen geschaffen, weil er ihn brauchte? Weil er dich und mich brauchte? Ich glaube nicht. Er hat uns ja eine Ewigkeit lang nicht gebraucht. Wer bin ich denn überhaupt, wenn Gott mich nicht braucht? Wenn er auch ohne mich glücklich ist? Wahrscheinlich wäre ohne mich sogar noch glücklicher, oder? Wenn wir ehrlich sind. Also heutzutage sagt man ja, das Problem dieser Erde ist der Mensch, oder? Deshalb soll er sich ja selbst abschaffen irgendwie, oder? Also Gott ist selbstgenügsam. Gott ist ewig und Gott ist allgegenwärtig, aber Gott ist auch allmächtig, sagt die Bibel. Das heißt, er ist unbegrenzt unendlich groß, allmächtig. Wer hat dieses Universum erschaffen? Gott. Die Bibel sagt, er hält das alles in seiner hohlen Hand. Ich war bei 3 von den Geburten unserer Kinder dabei. Das ist so ein packender Moment, kann ich jedem empfehlen. Wenn plötzlich da so ein Kopf erscheint und plötzlich der Körper rauskommt und ein ganzer Mensch aus einem Menschen, das ist ja wie diese Babuschka-Puppen da von diese russische Puppe, oder? Gewaltig. Und ich warte nur darauf, dass aus der nächsten Puppe die nächste Puppe kommt, oder? Dass ich irgendwann Opa werde. Das wäre ja klasse, oder? Aber wie funktioniert das denn? Wer hat das denn gemacht? Toll, wie Gott das gemacht hat. Und ich staune, wenn ich rausgehe über diese Schöpfung. Ich staune sogar über das Unkraut. Also wenn es kein Unkraut gäbe, dann hätten die Kühe nichts zu fressen. Aber dieses blöde Unkraut, was ich aus meinem Garten immer versuche rauszusuchen, irgendwie, das vermehrt sich ja ohne Ende. Und das ist eine Fabrik, jedes Pflänzchen ist eine Fabrik. Die hat unten Wurzeln, da kommen Rohre rein, da gibt es Nervenzellen, die gehen nach oben, die bringen Flüssigkeit nach oben. Oben gibt es eine ganze neue Fabrik mit neuen Samen, Produktionshallen ohne Ende. Und das läuft automatisch. Und wir Menschen versuchen das kaputt zu machen und es funktioniert trotzdem, oder? Irgendwann geht der Asphalt sogar auf und da kommt so ein Pflänzchen raus. Ich denke, wie kann so eine kleine, zerbrechliche Pflanze so einen Asphalt aufbrechen? Das ist ja gewaltig, oder? Und es funktioniert. Und ich finde es so toll, die haben versucht, so einen Versuch gemacht, haben 2 Eier von Vögeln genommen und haben die aus dem Nest genommen und haben die jetzt im Labor aufgezogen und irgendwann, das war dann so ein Pärchen, haben sie die dann freigelassen. Und diese 2 Vögel haben, ohne dass sie jemals ein Nest gesehen haben, ein Nest gebaut. Und genau das Nest, wie Papa und Mama das Nest bauen. Also ihr wisst, am Nest kann man erkennen, was das für ein Vogel ist. Solche Spezialisten gibt es, oder? Ob das jetzt eine Amsel war oder ein Geier oder ein Kolibri, das erkennt man am Nest. Und genau diese kleinen 2 Vögel, die haben genau das gleiche Nest gebaut, wie Papa und Mama gebaut haben. Und man sagt sich, wie kommt das denn in so ein Spatzenhirn rein da, oder? Woher weiß denn der Spatz das? Wir sehen einfach, es gibt einen Schöpfer, der das alles gemacht hat, einen allmächtigen Gott. Ich weiß nicht, ob er mal tauchen wart. Ich bin mal eingeladen worden von einem Freund, der ist Dive Master. Da sind wir getaucht auf 18 Meter. Das ist ja gewaltig, was da unten geht, abgeht. Das kriegen wir oben gar nicht mit, was da unten alles passiert. Und es gibt da solche Tiefen, da wo der Mensch noch niemals war. Und immer wieder fischen sie irgend so ein Ding raus und sagen, das haben wir noch nie gesehen, oder? Aber das existiert ja da und das funktioniert alles. Das vermehrt sich ohne dich und ohne mich, weil Gott allmächtig ist. In Jeremia 32, Vers 17 steht, ach Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht und durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, kein Ding ist dir unmöglich. Er macht einfach, was er will. Er hätte auch nur blaue Blumen machen können, oder? Aber es gibt grün und blau und orange. Hätte auch alles Rosen sein können. Aber auch Tulpen, Narzissen, Geranien und wie die alle heißen. Oder? Das sieht ja aus hier außenrum. Ist ja fantastisch, wenn man in den Wald geht oder auf die Wiese, oder? Und jedes Land, jede Klimazone hat ihre eigene Vegetation. Gewaltig, was dahinter steckt. Und in Vers 27 steht, siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Also auch die Tiere, alles Fleisch, hat Gott gemacht, die ganzen Menschen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der so genauso aussieht wie du? Gibt's überhaupt nicht, oder? Ich war schon in so vielen Ländern, ich habe noch nicht mehr mich selbst getroffen irgendwo. Ich weiß nicht, ob es mich nochmal gibt, eben so wie ich aussehe, oder? Es wäre mal klasse, so einen zu finden. Und in Markus 10, Vers 27 sagt die Bibel, Jesus aber sah sie an und spricht, was bei Menschen unmöglich ist. Bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott nicht. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. 3-mal sagt die Bibel das. Er kann machen, was er will. Er ist allmächtig. Wer bin ich dann gegenüber Gott? Was kann ich gegen Gott ausrichten, wenn ich vor diesem allmächtigen Gott stehe, der das Universum geschaffen hat und das Ganze erhält? Ja, und der 5. Aspekt ist, Gott ist allwissend. Also ich würde gerne viele Sachen wissen. Ich würde eigentlich viel mehr noch lesen gerne, aber das mache ich nicht. Weil ich zu faul bin, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich erinnern, im Physikunterricht haben wir das Licht studiert. Ich weiß nicht, ob jemand Physiker ist unter euch oder sich dafür interessiert. Also wir haben gelernt, ich habe das nochmal die Woche geguckt, ob das immer noch so ist. Also es ist immer noch so. Also Licht ist entweder ein Partikel oder eine Welle. Das kann man so wieder gucken, ob das eine Welle ist, wie sich eine Welle ausbreitet. Und da kann man auch sehen, dass es so Partikel sind, so wie so kleine Kügelchen, die fliegen. Aber beides zusammen ist eigentlich nicht logisch. Also entweder breitet es sich aus wie eine Welle oder wie ein Partikel. Aber das Licht ist beides. Und eigentlich kriegen wir das in unserem Gehirn gar nicht so richtig zusammen. Jetzt hat man noch eine dritte Theorie entwickelt, aber eigentlich versteht keiner, wie das Licht funktioniert. Gewaltig. Und die Bibel sagt in Psalm 147, Vers 5, Gott ist unser Herr und groß an Macht. Seiner Einsicht ist kein Maß. Der weiß nicht nur sogar, wie das funktioniert, der hat es sogar gemacht. Toll. In 1. Chronik 28 steht, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Gebilde der Gedanken kennt er. Ui, der kennt nicht nur die Materie, der weiß sogar, was du und ich denken. Das ist krass. Also ich sage immer wieder, ich bin so froh, dass ich hier keinen großen Bildschirm habe, wo ihr sehen könntet, was ich denke. Ich wäre schon längst weggesperrt, das kann ich euch sagen. Ich wäre schon längst weggesperrt. Aber Gott sieht das alles. Der weiß genau, was du jetzt gerade denkst. Der weiß genau, ob das, was du heute gesagt hast, ob das wahr ist oder nicht. Das weiß der. Gott sieht alles und weiß alles. Das Gebilde der Gedanken kennt er. Und Römer 11 steht, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihn da eigentlich beraten da oben? Wer war das eigentlich, der ihm das gesagt hat, wie er das alles machen soll? Keiner. Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Niemand. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gewaltiger Gott, oder? Gewaltig. Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, selbstgenügsam und ewig. Es gibt nichts und niemanden wie Gott. Unvergleichbar. Keine Schwächen. Als Kind haben wir früher so Quartettspiel gehabt mit Autos. Habt ihr das auch gehabt früher wahrscheinlich, oder? So eine Karten, so ein Autoquartett. Und da gab es dann so ein einfaches Auto, der Fiat Panda war das bei uns. Das war so der Vierzylinderwagen und dann vielleicht so, ich weiß nicht, wie viel Kubik der hatte, 1200 oder sowas. Und dann noch irgend so ein Gewicht und sowas. Und der hat überall schlecht abgeschnitten. Der war überall, das war so die letzte Karte, die konnte man eigentlich schon verbrennen fast. Und dann gab es da so ein VW und dann so ein Passat und dann gab es ein Mercedes und dann gab es irgendwie noch so ein Lamborghini oder irgend so eine tolle Kiste da. Und der hat immer alles ab. Der hat immer 12-Zylinder-Stich, das haben wir immer gesagt, oder 12-Zylinder-Stich. Und dann, der hat immer alles abkassiert. Der war überall der Beste. Aber eine Schwäche hatte der. Und das war der Verbrauch. Und der popelige Fiat Panda hat den Lamborghini immer gefressen. Aber bei Gott gibt es so eine Schwäche nicht. Es wäre doch lustig, oder? Stell dir mal vor, du kommst jetzt vor Gott, eines Tages stehst du vor ihm. Und jetzt sagt er, jetzt wollen wir mal Rechenschaft ablegen über deine Worte, deine Taten und so weiter. Und du stehst da völlig K.O., ja? Also kannst nichts mehr sagen. Aber dann entdeckst du diese Schwäche Gottes und dann haust du da rein, wie bei Siegfried dem Drachentöter. Habt ihr das gelesen? Der hatte da im Blut des Drachen gebadet und da hat er vergessen, da hinten so ein Blatt klebte auf seinem Rücken und da war er verwundbar. Und da hat er plötzlich einen reingekriegt und da war er tot. Aber so ein Blatt gibt es bei Gott nicht, so eine Stelle. Alles perfekt. Nur gut. Nur gewaltig. Deshalb steht in Jesaja 42, Vers 8, Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Also wenn ich gesagt habe zu meiner Schwester, ich komme schon nach Berlin, ich bin doch bei mir. Da habe ich meine eigene Ehre gesucht. Aber Gott sagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Und das sagt er nochmal in Jesaja 48. Und um meinetwegen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Zweimal steht das in Jesaja drin. Ich gebe sie keinem anderen. Warum? Weil es keinen anderen gibt wie Gott. Er sagt, Nationen werden erachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Also was Gott legt auf eine Waagschale, die Nationen, oder das ist dann wie so ein Sandkorn oder wie ein Tropfen im Eimer. Das ist ja gar nichts, oder? Da bleibt immer ein Tropfen übrig, aber was zählt dann ein Tropfen? Und so sind die Nationen vor mir. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden vor ihm erachtet wie Nichtigkeit und Leere, steht in Vers 17. Mit wem sollten wir Gott vergleichen? Kann jemand mit Gott mithalten? Keiner. Meine Ehre gebe ich keinem anderen. Aber wir denken immer, wir wollen eigentlich sein wie Gott, oder? Wir wollen ja auch überall mit dabei sein. Deshalb muss ich ja immer alle 3 Minuten was reinschreiben in mein Handy, damit alle wissen, ich bin noch da, ich lebe noch, hallo. Und ich muss auch immer wissen, was gleichzeitig passiert. Ich lese auch mehrmals am Tag die Nachrichten und muss überall aktuell sein und überall muss ich meine Finger drin haben. Und ich meine, ich muss auch alles haben. Ich muss immer auf dem neuesten Stand sein. Irgendwie will ich doch sein wie Gott. Was ich nicht habe, oder mit dem, was ich habe, mit dem gebe ich an. Mit dem, was ich nicht habe, mit dem übertreibe ich. Lügen, Arroganz und Stolz kenne ich sehr gut aus meinem eigenen Leben. Ich, meiner, mir, mich. Oder? Ist unser Leben so? Aber wer bin ich eigentlich? Und ich ziehe 5 Schlussfolgerungen daraus. Nicht der Mensch oder ich bin das Zentrum des Universums, sondern Gott. Es geht eigentlich um ihn und nicht um mich. Ich bin in ein paar Jahren oder ein paar Monaten oder ein paar Tagen oder ein paar Stunden weg. Dann fragt keiner mehr nach mir. Zweitens, Gott braucht mich nicht. Hat mich ja noch nie gebraucht. Aber ich brauche Gott. Ich bin abhängig von ihm. Drittens, nicht was ich denke zählt, sondern was Gott sagt, das zählt eigentlich. Meine Worte werden irgendwann im Sand verlaufen und das interessiert keinen Menschen mehr. Aber was Gott gesagt hat, das ist wichtig. Viertens, nicht Gott muss sich mir unterwerfen, sondern ich muss mich ihm unterwerfen. Gott wird sich niemals mir unterwerfen, er ist viel zu groß. Aber wenn Gott so groß ist, dann muss ich das tun, was ihm gefällt. Fünftens, nicht Gott hat ein Problem mit mir, sondern ich habe ein Problem mit Gott. Gott kann mich einfach klein machen, platt machen. Aber ich muss vor Gott stehen eines Tages. Und da habe ich ein Problem mit. Wenn das alles stimmt, was wir jetzt eben gesagt haben, was dann? Was dann? Das heißt, dann muss ich mich Gott unterwerfen, ihm unterordnen. Dann weiß Gott auch alles über mich. Dann bin ich Gott ja völlig ausgeliefert sogar. Und eigentlich muss ich zugeben, dann bin ich hoffnungslos verloren. Wer kann mir dann noch helfen? Wer könnte mit Gott mithalten? Wer könnte mir beistehen gegen Gott? Eigentlich keiner. Weil es gibt keinen in der Kategorie. Es gibt nicht wie beim Quartett noch irgendeinen Fiat Panda, der noch gegen Gott gewinnen könnte. Der Einzige, der mir helfen kann, ist Gott selbst, wenn er das denn tun will. Und das hat Gott getan und das bietet er uns an. Niemand kann uns retten. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Genauso wie er allmächtig ist, ist Gott ein gnädiger Gott und Gott will uns helfen. Aber dafür müssen wir zuerst anerkennen, dass wir eigentlich nichts sind. Dass ich nichts habe, dass ich nichts kann, dass ich auch nichts weiß. Und ich brauche Gott und ich möchte mich ihm unterordnen, weil er so groß ist und weil er ewig ist und weil er alles weiß und weil er alles kann. Deshalb ist er der Einzige, der mir helfen kann, der ich ja nichts kann. Und Gott hat die Initiative ergriffen. Er hat gemerkt, wir Menschen, wir können ohne ihn nicht leben. Wir können ohne ihn, wir wissen ohne ihn gar nichts. Und Gott hat gesagt, ich helfe euch. Und das finde ich so gewaltig, dass dieser große Gott, der die Ewigkeit bewohnt, der alles machen kann, der diese Erde in einem Nu zerknitteln könnte wie so ein Papier und Mülleimer, machen wir halt eine neue. Und Gott hat gesagt, ich werde euch helfen. Ich will euch nicht einfach kaputt machen. Ich gebe euch nicht auf, ihr seid nicht einfach Schrott. Wiederverwertbar, nee, was Neues. Und Gott hat gesagt, ich helfe euch. Aber wie kann denn jetzt dieser große Gott, der das ganze Weltall in seiner Hand hält, wie kann der mir helfen? Das ist ja gewaltig, oder? Aber der ist ja viel zu groß, oder? Und Gott hat gesagt, ich helfe euch. Und ich komme auf diese Erde in der Gestalt meines Sohnes. Ich besuche euch hier auf dieser Erde. Und ich helfe euch daraus. Ich zeige euch einen Weg, wie ihr mit mir in Frieden leben könnt. Und sein Sohn Jesus hat auf der Erde gelebt, über 30 Jahre lang. Und er hat uns von Gott erzählt, wie Gott ist, hat uns das vorgelebt, ein perfekter Mensch. Und am Ende waren wir so gegen ihn eingestellt, dass wir ihn gekreuzigt haben. Wir wollten ihn einfach nicht mehr haben. Vielleicht kennst du das auf der Arbeit, so ein Kollege, der alles richtig macht, der nie einen Fehler macht und der einem auch noch versucht zu helfen da und sagt, guck mal, das hast du nicht richtig gemacht, das musst du so und so machen und so, da fühlt man sich immer nur überfahren, oder? Irgendwie will man dem anderen ja auch mal helfen, aber der macht einfach nur alles richtig, der weiß alles. Und als der Herr hier auf der Erde war, als Jesus auf der Erde war, da haben die Leute irgendwann so einen Hass auf ihn gekriegt, die haben gesagt, wir wollen den nicht mehr. Wir wollen den nicht mehr. Und sie haben ihn genommen und an ein Kreuz geschlagen. Gewaltig. Den perfekten Menschen an ein Kreuz geschlagen. Aber genau das war der Plan Gottes eigentlich. Der wusste, wir sind so schlecht, dass wir sogar den Sohn Gottes an das Kreuz nageln würden. So schlecht waren wir. Und wisst ihr, wenn jemand hat mir gefragt, würdest du gerne eine Zeitreise machen? Ich sage, ja klar, wo fahren wir hin? Ja, fahren wir zu Jesus in die Zeit, wo er gelebt hat, oder? Ich sage, bitte nicht, ich hätte ihn auch daran geschlagen. Ich hätte ihn auch gekreuzigt. Da war ja keiner, der ihn verteidigt hätte, oder? Da war ja keiner. Und die paar Jünger, die es noch gab, die sind abgehauen. Ich glaube, ich wäre nicht mal ein Jünger gewesen. Ich hätte auch in der Menge geschrien, kreuzige ihn. Mit einem vollen Bauch, oder? Vorgestern noch dick gegessen bei ihm. Und vielleicht noch gesund geworden. Ans Kreuz geschlagen. Wo waren diese Leute alle? Und ich glaube, wir sind nicht besser. Wir hätten das auch gemacht. Aber genau in dem Moment, wo der Herr Jesus am Kreuz gehangen hat, da hat Gott gesagt, jetzt ist mein Moment gekommen. Jetzt lege ich diese Last der Sünde, diese Schuld, die die Menschheit hat, die nehme ich diesen Menschen weg und die lege ich auf das Kreuz. Die lege ich auf meinen Sohn Jesus Christus. Und ich bestrafe Jesus Christus an eurer Stelle. Das steht in der Bibel. Und das finde ich so gewaltig. Da hat jemand für mich gelitten. Das, was ich verdient habe. Nicht nur so einen physischen Tod, sondern den ewigen Tod. Den hat dieser Jesus Christus dort am Kreuz für dich und mich getragen. Und nach 3 Stunden, was hat er gesagt? Es ist vollbracht, es ist fertig. Dann wurde er in ein Grab gelegt und nach 3 Tagen, steht in der Bibel, ist er wieder auferstanden. Warum ist er eigentlich auferstanden? Warum ist er nicht im Grab geblieben oder gleich von da in den Himmel weg? Warum musste er auferstehen? Und die Bibel sagt, er ist auferstanden, damit wir erkennen können, dass wir jetzt gerechtfertigt sind. Das heißt, gerecht gemacht vor Gott. Das heißt, Gott hat es gezeigt, guck mal, ich habe ihn gestraft, nach 3 Tagen lasse ich ihn wieder auferstehen, damit ihr alle wisst, es ist absolut angenommen, es ist bezahlt, was am Kreuz passiert ist. Und wir dürfen daran glauben. Und jeder, der dieses Werk von Jesus Christus im Glauben annimmt, sagt die Bibel, dem wird vergeben werden. Aber solange wir immer noch selbst das Zentrum des Universums sind, solange wir immer noch glauben, wir können uns selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, solange wir immer noch glauben, ich bin ja bei mir, passiert ja nichts, solange gibt es auch keine Hoffnung. Wir müssen den Schlüssel abgeben unseres Lebens. Wir müssen eigentlich die Kapitulation unterschreiben: Ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin es nicht. Nur du, Gott, kannst mir helfen. Vielleicht wart ihr mal auf so einem Konzert irgendwo. Da gibt es dann meistens so eine Vorband oder so eine Vorgruppe. Ich habe heute mal im Internet darüber gelesen. Also die ist ja voll interessant. Also da macht irgendjemand, ein Künstler macht ein großes Konzert. Und da kommen ja Hunderte oder Tausende von Leuten. Und dann wird da irgend so eine Vorband eingeladen. Und die macht so ein bisschen Rambazamba da vorne, damit einfach, bis die Leute alle da sind und so. Und dann, wenn die alle da sind und die da fertig sind, dann kommt der große Künstler auf die Bühne. Aber so lange dürfen die spielen. Aber interessanterweise kriegen die nicht so viel Dezibel, also Lautstärke wird runtergestellt. Die kriegen auch nicht alle Lichter eingeschaltet, also kriegen ein bisschen weniger, damit es nachher bei der großen Band so richtig schön ist. Und da habe ich gedacht, eigentlich denke ich oft, ich binde, also wie diese Vorband, die machen ja so ein, die meinen, sind die großen Künstler, oder? Die wollen ja dann den Applaus der Menge haben wie der Große. Aber eigentlich sind sie es ja nicht. Und so denke ich, bin ich auch oft in meinem Leben. Ich versuche hier die Show abzuziehen und versuche, dass alle sehen, dass ich da bin, dass ich heute Abend das Programm geleitet habe oder dass ich irgendwie Klavier gespielt habe oder dass ich vorgefahren bin mit meinem tollen Auto oder sowas. Dass alle sehen, was ich für einen Schlüsselanhänger habe oder dass alle mein iPhone sehen oder was auch immer. Aber das ist eigentlich wie so eine Vorband da, die eigentlich gar keinen Wert hat. Was geht nicht um mich in diesem Universum? Ich bin nicht mal die Vorband. Ich bin einfach ein Geschöpf Gottes. Aber wenn Gott mich wegnimmt, dann bin ich weg. Es geht um Gott. Wir würden alle gerne ewig leben, aber das ist nur Gott. Wir würden alle gerne allwissend sein, aber da ist nur Gott. Wir würden gerne allmächtig sein, allgegenwärtig, all selbstgenügsam, aber nur Gott ist so. Und er ist der Einzige, der uns retten kann von unserem Egoismus, dass wir uns nur um uns selbst drehen. Gott will uns retten. Gott will uns mit unserem Problem, was wir mit ihm haben, da rausholen. Dafür hat er seinen Sohn gesandt. Ich möchte einfach einladen, geh zu ihm mit deinen Problemen. Geh zu ihm, suche Frieden bei ihm. Nicht in dieser Welt. Frieden gibt es nur bei ihm. Deine Schuld darfst du bei ihm abladen. Er ist dafür gestorben am Kreuz von Golgatha. Und er möchte dir ein neues, erneuertes Leben geben. Ein Leben, was nicht einfach aufhört mit dem Grabstein, sondern ein Leben in der Ewigkeit bei ihm. Ein Leben der Hoffnung. Über unsere Gesundheit hinaus, über unser Leben hinaus, über unseren Materialismus hinaus, über das, was wir wissen hinaus. Ein Leben, was sich wirklich lohnt. Ich mache jetzt den Schluss. Wenn jemand da noch zu fragen hat, ich bleibe einfach nachher hier noch sitzen. Kann jemand gerne kommen, wenn jemand sein Leben Gott übergeben möchte, können wir das gerne zusammentun.